NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Dezember 1928. Die Uraufführung von George Gershwins Orchesterstück Ein Amerikaner in Paris.
Es ist eines der populärsten Konzertstücke für Orchester, ein Klassiker des 20. Jahrhunderts.
Tone Poem for Orchestra hat er das genannt.
Millionen Menschen kennen Gershwins Tondichtung mit 4 Taxihupen aus Paris. Doch die Hupen tröten falsch. Die seit 90 Jahren aufgeführte, eingespielte, bekannte Fassung von An American in Paris ist nicht Gershwins Original.
Überall standen dann immer edited by, arranged by.
Und das hat vielleicht auch einen Grund.
Das sind viele Millionen Dollar.
Im Jahr 1926 geht George Gershwin auf eine Europareise. Er gilt als bedeutendster Komponist der neuen Welt, hat Hits für den Broadway geschrieben und einen neuen Stil begründet. Eine Verbindung von Sinfonik, populärer Musik und Jazz.
Jazz ist das Ergebnis der in Amerika angespeicherten Energie. Der Jazz hat dem Land Amerika einen bleibenden Wert beigesteuert, in dem Sinn nämlich, dass er uns selbst Ausdruck verliehen hat. Es ist eine original amerikanische Leistung, die von Dauer sein wird. Vielleicht nicht als Jazz, doch in dieser oder jener Form wird sie der künftigen Musik ihr Gepräge geben.
Der Sohn russischer Einwanderer ist schon als Kind fasziniert von klassischer Musik und Jazz. Er hört Schlager von automatischen Klavieren, erlebt Bands in Harlem, spielt bei seinem Klavierlehrer Mozart, Chopin, Debussy, lernt Grundlagen der Harmonielehre und Komposition. Sein erstes Geld verdient Gershwin in der Tin Pan Alley in New York, wo die Musikverlage sitzen. Dort spielt er den ganzen Tag Klavier als Werbung für neue Stücke. Bald komponiert er eigene Songs. 1919 wird sein erstes Musical aufgeführt, La La Lucille. Der Durchbruch gelingt dem 22-Jährigen mit dem Song Swanee. 2 Millionen Schallplatten werden innerhalb eines Jahres verkauft. Viele der Songs, die er von nun an mit Bruder Ira schreibt, werden Hits in den USA und Europa. Oh Lady Be Good, Swanderful, The Man I Love. ...1924 bestellt der Leiter des New Yorker Royal Palais Orchestra bei Gershwin ein Orchesterstück im Stil des Jazz. Gershwin ist ein einfallsreicher Komponist, ein glänzender Pianist, doch er hat nie gelernt zu orchestrieren.
Ich bleibe lieber bei meinen Liedern.
Doch die Idee fasziniert ihn. Schließlich schreibt er ein 20-minütiges Stück für Klavier- und Jazzorchester. Die Instrumentierung übernimmt ein erfahrener Arrangeur. Es klingt wie improvisiert. Eingängige Melodien, treibende Rhythmen, Anklänge an Liszt und Tschaikowski, dazu Elemente des Jazz. Rhapsody in Blue nennt Gershwin das Stück.
Ich hörte sie gleichsam als musikalisches Kaleidoskop Amerikas. Unseres ungeheuren Schmelztiegels, unseres Blues, unserer großstädtischen Unrast.
Die Rhapsody in Blue wird ein durchschlagender Erfolg. Der Einwanderersohn im Melting Pot USA verschmilzt amerikanische Moderne und europäische Tradition. Mark Lake von der University of Michigan, Herausgeber der George and Ira Gershwin Critical Edition.
Ich glaube nicht, dass er das tat, um die Musikwelt zu verändern. Er hörte einfach die Klänge um sich herum und brachte sie zusammen. Er hörte den Broadway, Jazz in Harlem, klassische Musik. Er ging in viele Konzerte, spielte schon als Kind Chopin. Er versuchte, das Beste der Klassik mit dem Besten der Popularmusik zusammenzubringen.
Jahr nach der Rhapsody erhält der Komponist, der nie eine fundierte Ausbildung erhalten hat, den Ritterschlag. Walter Damrosch, Dirigent und Leiter der New York Symphony Society, beauftragt ihn mit einem Klavierkonzert. Gershwin orientiert sich im Concerto in F wieder am romantischen Repertoire, nutzt Jazzharmonien und Rhythmen. Wieder feiert er einen Erfolg und gilt nun als bedeutendster amerikanischer Komponist. . 1926 geht Gershwin auf eine Europareise. Er will die Metropolen besuchen, Musiker treffen, am Leben teilnehmen, erzählt der Journalist und Musikverleger Boris Helmers-Spethmann.
Der ist als Dandy unterwegs gewesen. Er hat natürlich großes Interesse an der Kultur gehabt in Europa. Er ist wirklich ein Unterhaltungsreisender gewesen. Der war wirklich in den Kneipen und Cafés und Varietés und so weiter. Aber er hatte eben auch die Kontakte zu den Musikern.
In Wien trifft er die Operettenkomponisten Franz Lehár, Emmerich Kahlmann und den Neutöner Alban Berg. In Paris lernt er Darius Milhaud und Francis Poulenc kennen, trifft Sergei Prokofjew und Maurice Ravel. Er selbst zweifelt, hält sich für einen mangelhaften Komponisten.
Und da ist ja auch überliefert, dass er Ravel traf und ihn gefragt hat, ob er ihm Kompositionsunterricht geben kann. Und da hat Ravel dann gesagt, warum wollen Sie ein zweiter Ravel werden, wenn Sie ein erster Gershwin sein können? Das hat ihn, glaube ich, sehr beflügelt, dass Ravel ihn auch akzeptiert hat als Künstler mit eigenem Stil schon.
Vor allem die Stadt Paris inspiriert den Amerikaner. Er schlendert mit seiner Freundin Mabel Schirmer über Boulevards und Plätze, sitzt im Jardin des Plantes oder in Cafés auf Montmartre, erlebt Verkehrschaos am Tag, das Vergnügungsviertel Pigalle, die Seine in der Nacht. Jede Stadt hat ihren Klang. Gershwin findet ihn in Pariser Taxihupen. Er kauft mehrere und nimmt sie mit in die USA. 2 Jahre lang arbeitet er an seiner Tondichtung.
Auf der Partitur steht An American in Paris, Tone Poem for Orchestra, composed and orchestrated by George Gershwin. Also es war ihm alles wichtig, dass er das wirklich komplett allein auf die Beine gestellt hat.
Dieses neue Werk ist sehr frei komponiert. Es ist die modernste Musik, die ich bisher schrieb. Es ist meine Absicht, die Eindrücke eines amerikanischen Reisenden wiederzugeben, der durch Paris schlendert, der auf den Straßenlärm hört und die französische Atmosphäre in sich aufnimmt. Die Rhapsodie ist nur in einem allgemein impressionistischen Sinne programmatisch, sodass jeder Hörer in die Musik hineindeuten kann, was ihm seine Einbildungskraft nur alles ausmalen mag.
Am 13. Dezember 1928, heute vor 90 Jahren, wird das Stück in der Carnegie Hall von den New Yorker Philharmonikern uraufgeführt. Gershwin hat eingängige Themen und Melodien erfunden, zitiert Blues, Charleston und Cancan, komponiert einen raffinierten, vielschichtigen Orchestersatz mit ungewöhnlichen Klangfarben. Sein Tone Poem ist modernes, musikalisches Kopfkino.
Der Anfang ist ja so ein bisschen wie die Promenade bei den Bildern einer Ausstellung. Das ist dieses heitere Spazierthema, Flanierthema. Das kommt ja auch immer wieder. Er geht ja immer weiter und erlebt dann die Stimmungsbilder einer Stadt.
In seinem 20-minütigen Stück bummelt der Amerikaner durch Paris. Von Beginn an setzt Gershwin seine Souvenir-Taxihupen effektvoll ein. Mal schildert Gershwin chaotische Verkehrs- und Straßenszenen, dann wieder die ruhig fließende Seine oder stille Parks. Er deutet ausgelassene Varieté-Klänge an. Gershwin spielt mit impressionistischen Klangfarben und kühner Harmonik, zitiert Tänze wie Foxtrot oder Charleston. Und im Mittelteil hat der Amerikaner buchstäblich den Blues. Im letzten Abschnitt inszeniert Gershwin ein effektvoll orchestriertes Feuerwerk, schichtet Motive und Themen übereinander, beweist seinen Einfallsreichtum und großes handwerkliches Können. Mit An American in Paris etabliert sich George Gershwin endgültig als meisterhafter, innovativer Komponist von Orchesterwerken. Rhapsody in Blue, das Concerto und auch der Amerikaner gehen ins Repertoire ein. 1951 erscheint eine Filmversion mit Gene Kelly, die 6 Oscars gewinnt, unter anderem für die Musik. George Gershwin starb mit nur 39 Jahren an einem Hirntumor. 70 Jahre später macht sich Boris Helmers Spätmann auf die Suche nach einer Originalpartitur des American in Paris. Er will das Stück in seinem Verlag veröffentlichen, denn ab 2008 ist es gemeinfrei, rechtefrei. Doch er findet nur Bearbeitungen.
Überall standen dann immer edited by, arranged by. Es war überhaupt nicht möglich, an eine Partitur zu kommen, die original ist.
Das Manuskript von 1928 liegt in einem Archiv in New York. Doch es gibt Reprografien der handschriftlichen Partitur, die Gershwin dem Dirigenten Walter Damrosch ablieferte.
Daran hat dann Walter Damrosch Kürzungen vorgenommen von 120 Takten, für die Uraufführung schon. Daraufhin kam dann mit diesen Kürzungen die erste Druckfassung raus.
Und zwar im Jahr 1930. Nach dem Tod Gershwins veröffentlichte sein Verlag eine weitere Partitur von An American in Paris.
Und dann, nach seinem Tod, kam eine bearbeitete Fassung raus, wo ein Frank Campbell Watson Kürzungen vorgenommen hat, Umorchestrierungen vorgenommen hat, Dynamiken geändert hat. Teilweise ist es völlig unerklärlich. Da weiß man nicht, warum hat er das gemacht.
Diese Fassung wird bis heute für Aufführungen in der ganzen Welt benutzt. Orchester müssen dafür Tantiemen zahlen und das noch für Jahrzehnte, denn der Bearbeiter Campbell Watson starb erst 1980.
Und im Fall von Gershwin und dem American hat man 41 Jahre mehr Schutzfrist und das sind Millionen.
In der Fassung, die seit Jahrzehnten aufgeführt wird, sind viele kompositorische Ideen und Details verändert, vereinfacht, gekürzt. Gershwin etwa schrieb für 3 Saxophonisten, die 7 Instrumente spielen, darunter Sopransaxophone.
Der Campbell Watson hat daraus 3 Standardsaxophone Tenor Alt Bariton gemacht. Das klingt viel gesetzter.
Eine wichtige Quelle für die Rekonstruktion ist die Aufnahme, die 2 Monate nach der Uraufführung 1929 eingespielt wurde. George Gershwin war als Berater dabei und spielte die Celesta. Trotz Rauschen und Knistern sind auch Gershwins Hupen deutlich zu hören. Doch sie klingen ganz anders als das heute gebräuchliche Set. Gershwin notierte die Stimme auf nur einer Notenlinie und markierte die Hupen mit den Buchstaben A, B, C, D. Diese wurden als Notennamen interpretiert. Doch ein Foto bestätigt die Töne in der Einspielung von 1929. Es zeigt Gershwin mit seinen 4 Hupen, die andere Größen haben als die heutigen. A, B, C, D sind also keine Tonhöhen, sondern sie bezeichnen die Hupen 1, 2, 3, 4. Das originale Hupenset wurde inzwischen nachgebaut. Mark Clegg von der University of Michigan.
Es klingt viel mehr nach Verkehrslärm. Es geht nicht sauber aufwärts. A, B, C, D, das war nicht der musikalische Ausdruck, den Gershwin wollte. Er wollte, dass es klingt, wie wenn ein Amerikaner durch Paris schlendert.
Boris Helmers Spätmann hat seine kritische Ausgabe der Urfassung von An American in Paris im Jahr 2015 veröffentlicht. Mehrfach wurde sie in Deutschland und Asien aufgeführt. 2016 erschien die Ausgabe der University of Michigan. Der Dirigent Jos van Immerseel nutzte sie für eine CD-Einspielung. Ein Klassiker des Konzertsaals wird wiederentdeckt. Der Amerikaner ist nach 90 Jahren zurück aus Paris und klingt frischer, kühner, moderner als zuvor.
Im Zeitzeichen erinnerte Christian Coesfeld an die Uraufführung von George Gershwins Orchesterstück »Ein Amerikaner in Paris« am 13. Dezember 1928. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.